Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Buskos.
Ein ganz herzliches Willkommen zum Podcast Keine Meinung. Mein Name ist Alexandros und mir zugeschaltet ist der liebe Özgün.
Hallo.
Und hallo Özgün. Und wir haben heute nicht einen Gast, sondern zwei. Bafta und Joao sind bei uns. Ganz herzlich willkommen. Hallo.
Hallo nochmal.
Hi.
Hi. Und wir befinden uns immer noch in Quarantäne. Insgesamt befinden wir uns, so sagt man, in einer sogenannten Krise oder in einer Krisenzeit. Und wir haben mit Bafta schon mal eine Folge aufgenommen über Marxismus. Damals ging es vermehrt in die Theorie. Wir haben über Marxismus als eine in der Praxis eingebettete Theorie gesprochen. Und heute möchten wir unter oder vor dem Hintergrund der sogenannten Krisenzeit, in der wir uns befinden, über Marxismus sprechen und auch ein bisschen über Hoffnung. Özgün.
Ja, ich möchte diese Folge mit einem Zitat starten. Das Zitat ist von Frederick Jameson, wird oft von Slavoj Žižek paraphrasiert und wurde dann von Mark Fischer nochmal ergänzt. Das Zitat lautet folgendermaßen: Someone once said that it is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism. Dann fügte Mark Fischer hinzu: We can now revise that and witness the attempt to imagine capitalism by way of imagining the end of the world. Auf Deutsch sagt das aus, dass man sich anscheinend das Ende des der Welt viel einfacher vorstellen kann als das Ende des Kapitalismus. Und den Zusatz von Mark Fischer, den würde ich dann lieber kurz den Joao übersetzen lassen, der das nämlich noch intensiver gelesen hat als ich.
Ja, der Zusatz von Mark Fischer sagt ja eben, dass wir uns heute ja das Ende der Welt als eben einen Überkapitalismus vorstellen. Ne? Also dass wir das Ende der Welt als Kapitalismus vorstellen.
Aber okay, danke. Also ja. Stellt man sich, also wird hier ganz, ganz klar formuliert, dass die Wirklichkeit und die Welt, in der wir leben, mit dem System, in der wir leben, gleichgesetzt wird und dass dieses als ein grundlegendes, nicht veränderbares anscheinend gedacht wird von vielen Menschen. Das war teilweise Anlass für uns oder ist Anlass für uns, darüber zu sprechen, wie sich in so einer Welt, die man auch als eine krisenhafte Welt vielleicht bezeichnen kann, wie sich der Marxismus dazu verhalten kann oder verhält.
Genau, und unter diesem Aspekt haben wir diese zwei Gäste dabei, weil erstens, wir beide nicht jede Folge zu zweit machen wollen, das ist das eine. Zum anderen, wir auch Gäste haben wollen, die sich mit den entsprechenden Themen eben befasst haben und immer noch befassen. Und wieso, liebe Bafta, ist das Zitat so zutreffend? Was würdest du sagen? Vielleicht eine erste Einordnung.
Also jetzt mit der Ergänzung von Mark Fischer, meinst du? Ich finde das eigentlich ganz interessant, aus marxistischer Perspektive zu sagen, dass wir uns das Ende der Welt als Hyperkapitalismus vorstellen. Mhm. Da ist ja so ein bisschen die Frage, okay, was ist das Ende der Welt? Also es ist ja vor allem sowas wie so eine ökologische Krise. Jetzt mit dem Coronavirus, dass es irgendwie massenhaft Sterben gibt durch so ein Virus, der ja auch irgendwie so eine Form von Naturkatastrophe ist. Also dass uns sozusagen durch den Kapitalismus eigentlich die Natur entgleitet und sich jetzt wieder zurückrächt, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch die Rhetorik, die man öfter mal so auf Social Media hört.
Die Natur holt sich alles zurück, ne? So, was da,
ja, genau sowas. Und, ne, also jetzt, wo wir alle gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, erholt sich die Natur auch wieder. Der Mensch ist der wahre Virus und sowas. Da hat man ja zu Genüge gehört. Und ich finde das eigentlich ganz interessant aus einer marxistischen Perspektive, weil da ja eigentlich die Vorstellung ist, okay, es gibt einmal irgendwie so diese Ebene von Natur und so weiter, aber das Ende der Welt, also vom Ende der Welt zu reden, hat für mich auch immer irgendwie so eine Rhetorik vom Ende der Geschichte. Und bei uns also mit uns meine ich jetzt MarxistInnen, ist es ja eigentlich eher so, dass sozusagen die wahre Geschichte der Menschheit noch gar nicht angefangen hat. Also das ist, dass wir uns jetzt noch in der Vorgeschichte befinden, weil wir überhaupt uns noch gar nicht aktiv zu Gesellschaft und zu unserer natürlichen Umwelt verhalten können. Bis jetzt haben wir ein eher passives Verhältnis dazu. Wir nehmen Gegebenheiten hin und gucken so ein bisschen, was wir damit anfangen können. Gerade so, wenn es um so Fragen von Naturkatastrophen wie zum Beispiel den Coronavirus geht. Und die Art, wie wir uns damit auseinandersetzen, ist, dass wir uns nicht irgendwie als aktive Akteure begreifen und deswegen diese ganzen fatalistischen Zukunftsdiagnosen, als ob wir als Menschen nicht in der Lage wären, unser Verhältnis zur Natur, zur Ausbeutung der Natur irgendwie zu verändern, als ob wir medizinische Krisen nicht anders behandeln könnten. Also jetzt, wo das Primat der Wirtschaft irgendwie vorgestellt wird und gesagt wird, okay, wir müssen jetzt irgendwie so und so viele Tote in Kauf nehmen, weil diese Wirtschaftseinbußen können wir nicht verkraften, als ob die Wirtschaft auch wieder irgendwie so eine Naturgewalt wäre, zu der wir uns überhaupt nicht aktiv verhalten
können. Das ist ja das Phänomen, dass man vergleicht irgendwie die Industrienation und sagt, Deutschland hat so und so wenige Tote verglichen zu USA, Frankreich, was auch immer. Und das wird ja eben mit diesen kapitalistischen Verhältnissen, die so sind, wie sie gerade sind, auch irgendwie rechtfertigt so ein bisschen. Ja, wir haben halt ein besseres Gesundheitssystem. Dann kommen auch Narrative wie aus der alten Finanzkrise wieder hoch mit Alternativlosigkeiten und so weiter. Und das, denke ich mal, kann man da auch einbetten, ja? dass quasi die Verhältnisse so als Rechtfertigung genommen werden, dass das der einzige Weg ist, damit umzugehen. Oder habe ich das jetzt, genau. Das ist ja.
Genau, also wir befinden uns aktuell in einer Krise und es ist einfach Fakt, dass es in bestimmten Branchen der Wirtschaft einfach zu krassen Profiteinbußen gekommen ist, weil Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind, so zu konsumieren wie vorher, wenn wir uns in Quarantäne befinden, wenn Geschäfte geschlossen sind, wenn Leute nicht in Fabriken arbeiten können und so weiter. Aber also das muss ja nicht bedeuten, dass sozusagen dass diese Krise und diese Krise der Wirtschaftsform, in der wir uns befinden, namens Kapitalismus, dass das irgendwie so sein muss.
Da würde ich kurz nachfragen, wenn wir jetzt von einer Krise des kapitalistischen Wirtschaftsweises sprechen, das ist ja auch ein beliebtes Thema von Marx damals gewesen und das ist ja bis heute noch ein nicht umstritten, aber ein viel besprochenes Thema. Wie definiert man die Krise des Kapitalismus, wenn doch dieser von Marx und Engels als etwas charakterisiert wurde, das sich immer wieder neu entwickelt und das sozusagen krisenfest sei. Und ich glaube, Marx ja auch irgendwie gesagt hat, dass der Kapitalismus aus der Krise immer stärker herauswächst, als er da reingekommen ist.
Also ich würde kurz, wenn ich mal darf, zuerst zu dem von vorhin noch was ergänzen, nämlich dass wir sehr widerstrebende Tendenzen haben im öffentlichen Diskurs dazu. Wir haben einerseits diese Alternativlosigkeit von allem und andererseits haben wir auch die Vorstellung, dass jetzt auf einmal doch alles ändert. Und diese beiden sind ja irgendwie, also die widersprechen sich und dieses Vorstellung, dass jetzt alles ändert durch einen Einfluss von außen, ist ja, würde ich jetzt sagen, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal, ja genauso wenig in Anführungsstrichen die richtige marxistische Sichtweise darauf, wie die Vorstellung, dass sich das, was wir jetzt erleben, relativ genau, jetzt zuerst nur kurz dazu, aber ich glaube, zu diesem zweiten Punkt kommen wir ja später nochmal. Zu der Frage dessen, was hier die Krise ist und was für eine Krise wir uns zurzeit finden. Es gibt ja verschiedene Formen der Krise und natürlich der Kapitalismus kommt ja immer wieder stärker aus Krisen heraus. Da gibt es ja auch immer wieder die Tendenz innerhalb der kapitalistischen Klasse als die Verteilung in den verschiedenen Kapitalistenfraktionen ändert sich und so weiter. Und das wird jetzt ja auch in dieser Krise der Fall sein. Wir erleben jetzt eine Krise, die vor allem um eine stockenden Umschlag sozusagen des Kapitals. Das heißt, das Verwertungsprozess des Kapitals ist gerade stehen. Also wir können ja die Aktivsäcke nicht konsumieren, wir können ja nicht produzieren. Insofern bleibt alles stehen, es bleibt alles, diese Verwertung kann ja nicht stattfinden. wir landen in dieser Krise. Diese Krise wird sich halt unterschiedlich ausdrücken in unterschiedlichen Orten und wir werden jetzt wieder die gleiche Diskussion haben, die wir eigentlich schon vor 10 Jahren hatten, während der Finanzkrise. Aus meiner Sicht werden viele Parallele wahrscheinlich jetzt aufkommen. Ja, wieder darüber reden wir, dass der Kapitalismus doch diese Krisenfestigkeit jetzt irgendwie erreicht hat und dass wir doch irgendwie alle in Ordnung leben, trotz Krise. Das werden wir so wahrscheinlich größtenteils diskutieren, dass es immer noch nicht genug ist.
Ja. Ich bin mir auch sicher, dass wann auch immer das sein soll, ob das jetzt in Kürze Anfang Mai sein soll, wenn die Ansteckungsrate nicht wieder ansteigen sollte, ob das im Juni, Juli sein soll. Aber ich bin mir sicher, ein Großteil der Reden im Sinne von, wir haben das überstanden, unser System war stabil, ne, mit einigen Verlusten, aber das kriegen wir in Zukunft wieder hin. Diese Reden sind alle schon geschrieben und im Kopf auch schon gehalten, weil es ist. Mir ist im öffentlichen Diskurs so ein bisschen aufgefallen, dass viele immer von kapitalistischer Krise sprechen, die sich jetzt nicht als antikapitalistisch outen oder so, aber sie sprechen von kapitalistischer Krise, meinen aber eigentlich nur den, das ist was Joao eben auch schön ausgeführt hat, den Produktionsstopp, der gerade stattfindet, der nicht in jedem Zweig so stattfindet, aber der Produktionsstopp wird quasi lieber billigend in Kauf genommen als irgendwie Systemumwälzung, so ja, sage ich jetzt mal ganz so daher. Und der Produktionsstopp ist das, was ein bisschen uns von der Finanzkrise 2008 doch unterscheidet. Da ging es ja mehr um eine Krise im Finanzdienstleistungsbereich, der heute sich damit brüstet, von zu Hause aus alles regeln zu können. Aber jetzt geht's ja um materielle Produktion, die einen Produktionsstopp erleidet, aber selbst das ändert bei denen, die im System sozusagen etwas zu sagen haben, das ändert ja irgendwie nicht die Einstellung, irgendwie, dass man systemkritischer wird.
Ja, ich spreche jetzt hier von Produktionsstopp, aber man kann doch beobachten, dass die Produktionen sind teilweise runtergefahren, aber ja auch nur in gewissen Bereichen. Der Wirtschaftskörper sozusagen ist ja nicht komplett lahmgelegt. Die Konzentration des Kapitals, die verschiebt sich ja nur auf andere Bereiche. Also es gibt ja Profiteure dieser Krise, wie beispielsweise Amazon oder Netflix oder Disney. Und meint ihr, dass das, also du hast ja eben gesagt, dass halt dieser Profit, der in diesen Bereichen sozusagen geschlagen wird, der wird halt begrüßt sozusagen von den politisch Verantwortlichen. Und meinst du, dass deswegen auch sozusagen die Krise nicht als eine so große Krise wahrgenommen wird? Ich meine, wenn wir jetzt von Deutschland reden, es ist ja nicht so, dass alle Maßnahmen getroffen werden, um die Gesellschaft zu schützen vor dieser medizinischen Krise. Es wird ja nur das Nötigste getan. Zum Beispiel gibt es ja hier nicht irgendwie überall Tests, die man machen kann, um sich auf Covid oder sowas zu testen.
Ja, es war ja auch noch so, dass irgendwie einen Monat, nachdem es schon erste Corona-Fälle gab, dass Jens Spahn, der Gesundheitsminister, ja auch noch sehr selbstbewusst gefordert hat, dass man mutiger sein sollte bei Krankenhausschließungen. Und auch die Leopoldina, diese Wissenschaftsakademie, die jetzt irgendwie
für die Grundschulen, ausspricht.
Genau, die haben ja auch schon gefordert, dass man dass die Wirtschaftseinbußen nicht in Kauf genommen werden sollen. Aber die hatten auch schon vor einer Weile gefordert, dass man irgendwie die Intensivbetten reduziert, weil die entsprechenden Pflegekapazitäten gar nicht da sind, was ja auch schon so eine sehr Logik ist. Also es ist nicht nur so, dass sozusagen Tote billigend in Kauf genommen werden im Kontext der Wirtschaft, sondern oder dass das irgendwie Zufall ist, dass das irgendwie Hand in Hand geht, sondern
als ich gesagt habe, billigend in Kauf genommen, meine ich, weil Özgün auch jetzt Amazon zum Beispiel angesprochen hat, dass da, wenn deutsche Politiker zum Beispiel gefragt werden, naja, bei Amazon werden Verträge gekündigt, ne, dann man kann von einem Tag auf den anderen sagen, was gestern galt, gilt heute nicht mehr. Und da sagen ja deutsche Politiker auch gerne, naja, die USA hat ja so ein Turbo-Kapitalismus sozusagen. Die haben diese ganzen Sicherheiten gar nicht, die wir haben und so weiter. Ich Und wenn die ein besseres politisches System hätten, Mitarbeiterschutz, was auch immer, Krankenversicherung, dann wäre das da auch nicht so schlimm, wie es ist. Das meine ich mit so ein bisschen billigen in Kauf nehmen. Selbst da, wo das System sozusagen bröckelt, wird so rechtfertigt, dass man sagt, wäre das System dort stabiler, müsste das nicht sein. So. Aber die Systemfrage wird nicht gestellt, egal ob USA oder hier. Weil auch wenn die Symptome unterschiedlich stark sind, sind sie da. So, das war so mein Punkt. Weiß nicht, ob du das auch gemeint hast. Aber das war so ein bisschen meine Ansicht.
Ja, ich habe da nichts hinzuzufügen zu diesem Moment.
Ja, also, oder Joao vielleicht, du wolltest gerade was sagen, glaube ich.
Also ich, also die Systemfrage stellt sich nicht, aber das sehe ich auch so. Ich frage mich nur, wenn ich das zurzeit höre, zeigt sich uns gerade ganz besonders Menschen beachten, würde man ja sagen. Die Leute, es ist in ganz vielen Orten, man ja keine Krankenversicherung hat, dass es keine sinnvolle Gesundheitsversorgung und so weiter gibt und dass die Leute halt massenweise uns vielleicht wegsterben. Und in solchen Situationen, das ist ja die Vorstellung, müsste uns ja eigentlich dann klar sein, dass der Kapitalismus nicht weiter tragbar ist. Allerdings passiert das halt nicht. Also, und das passiert nicht nur jetzt nicht, sondern es passiert ja immer wieder nicht, dass es uns klar wird, dass Leute einfach sterben und dass es eigentlich nicht so sein kann. Nach verschiedenen Wirtschaftskrisen habe ich tatsächlich sogar ein leichtes Verständnis für eine andere Weise zu reden, wenn man darüber redet, dass die Wirtschaft in Anführungsstrichen wieder laufen müsste. Ich meine, ja, Leute sich trotzdem mehr ernähren und solange wir Kapitalismus haben, brauchen die Leute das Geld irgendwo her und dafür müssen sie halt im Kapitalismus halt arbeiten. Und solange sich diese Frage nicht stellt, muss man natürlich halt dafür sorgen, dass sie sich nach wie vor ernähren. In jeder Wirtschaftskrise sterben uns Leute weg. Sie sterben uns weniger dramatisch weg und es passiert ja nicht so, dass wir das mit Masken und so weiter sichtbar machen. Aber da stellen wir uns auch nicht die Systemfrage. Ja. Also, so jetzt zynisch geredet, das tun die allgemein nicht. Warum sollten wir es jetzt tun, wäre dann die Frage.
Ja, warum sollten wir es jetzt tun? Ich kann die Frage auch gern weitergeben, Özgün oder Bachter. Warum sollten wir uns jetzt die Frage stellen?
Ich finde, die Frage stellt sich ja nicht nur jetzt, sondern generell. Die Frage ist ja, ob die Notwendigkeit jetzt mehr besteht als sonst.
Die Frage stellt sich ja immer dann, also jetzt vielleicht konkreter, weil die Auswüchse dieses Wirtschaftssystems, in dem wir leben und des Gesellschaftssystems klarer werden in diesen Momenten, oder nicht?
An welchen Stellen? Weil die werden ja sonst auch klar. Ich fand das irgendwie, ich finde es gerade in den USA besonders zynisch, wenn man sowas in die Diskussion verfolgt, wenn jetzt irgendwie Joe Biden sagt, okay, niemand sollte für seine Coronavirus-Handlungen bezahlen müssen. Da ist ja immer auch die Frage, okay, aber was ist denn mit Leuten, die Diabetiker sind und Insulin brauchen? Warum sollte man dafür zahlen müssen? Was ist mit Leuten, die krebskrank sind und ihre Chemotherapie selber bezahlen müssen und andere lebensrettende Operationen? Also die Notwendigkeit, die ist ja konstant da. Und die Menschen, die davon betroffen sind, die wissen schon, dass das Problem besteht. Warum sollte jetzt durch den Coronavirus klarer sein, dass irgendwie eine private medizinische Versorgung nicht geeignet ist, als wenn die Leute vom Coronavirus betroffen sind, was ja irgendwie einfach nur nochmal eine andere Krankheit ist. Weil das Leid ist schon auch konstant da.
Ja, und warum ich diese Frage der Stelle ist, dass wir häufig sehen, in marxistischen Diskussionen, in Diskussionen innerhalb von jeder Bewegung, die sich als Emanzipatorisch immer zu scheiden darauf, dass irgendwas von außen kommt. Gibt es eine Technologieentwicklung, die dafür sorgt, dass wir arbeiten müssen, oder es ist halt diese Krankheit, die jetzt dafür sorgt, dass der Kapitalismus auf einmal nicht mehr funktioniert. Wovon wir aber nicht mehr reden, ist ja von der Selbstorganisierung und Selbsttätigkeit der Arbeiter. Und darum müsste es uns eigentlich gehen, wenn wir tatsächlich als Marxisten und als Kommunisten in irgendwelcher Weise Menschen organisieren auf eine Revolution, wollen auf eine Revolution.
Jetzt hat es Joao kurz angesprochen, die Revolution. Da möchte ich kurz anknüpfen. Wie eine Revolution, also wie es zur Revolution kommt, hat Marx schon 1847 in seiner Schrift Das Elend der Philosophie beschrieben oder kurz beschrieben. Kurz diese Schrift war jetzt eine Reaktion auf Proudhons Philosophie des Elends gedacht und hatte sich dementsprechend vor allem gegen ihn auch explizit gerichtet und seiner ahistorischen Materialisten, also nicht mehr materialistisch, aber seiner ahistorischen Ansicht oder ahistorischen Theorie des Arbeiterkampfes. Marx hat auch sehr oft sehr gerne dies mit religiösen Zügen gleichgetan, die er bei Proudhon gefunden hat und dem auch immer mal wieder vorgeworfen, sich selbst als Messias oder darzustellen und bloßzustellen. Wie auch immer, also im Elend der Philosophie in der Schrift von Marx aus dem Jahr 1847 schreibt er, die ökonomischen Verhältnisse haben zuerst die Masse der Bevölkerung in Arbeiter verwandelt. Die Herrschaft des Kapitals hat für diese Masse eine gemeinsame Situation, gemeinsame Interessen geschaffen. So ist diese Masse bereits eine Klasse gegenüber dem Kapital, aber noch nicht für sich selbst. In dem Kampf, den wir nur in einigen Phasen gekennzeichnet haben, findet sich diese Masse zusammen, konstituiert sie sich als Klasse für sich selbst. Die Interessen, welche sie verteidigt, werden Klasseninteressen. Aber der Kampf von Klasse gegen Klasse ist ein politischer Kampf. Was das jetzt mit Revolution und auch mit Proudhon zu tun hat, ist Folgendes. Proudhon stand für die sogenannten von Marx beschriebenen Frühsozialisten, also diejenigen, die kein historisches Verständnis vom Arbeiter, vom Kampf der Arbeiterklasse hatten oder kein historisches Verständnis vom Kapitalismus hatten, sondern die in beinahe religiösen Zügen von der Sache sprachen und auch religiöse Begriffe immer wieder benutzten. Und dementsprechend wurden sie von Marx abgelehnt, da sie die konkreten Verhältnisse nicht an sich studierten, sondern eher von Moral und von anderen abstrakten Dingen sprachen. Proudhon war auch befreundet mit deutschen Frühsozialisten und anderen kleinen bürgerlichen Intellektuellen. Warum ich jetzt diese Textpassage kurz vorgelesen habe, abseits der Proudhon-Geschichte, hier findet sich, so im Nachhinein spricht man gerne von der Klasse an sich und Klasse für sich. Diese Begriffe sind so explizit bei Marx nicht zu finden. Aber was sich trotzdem darin findet, ist eine Unterscheidung der Arbeiterklasse in zwei Phasen. Und zwar in der ersteren Phase, was wir jetzt halt auch als an sich nennen, wo die Arbeiterklasse, das Proletariat in Marx Worten, als ein Objekt der Geschichte beschrieben wird. Also da, wo Marx schreibt, dass ökonomische Verhältnisse die Bevölkerung in Arbeiter verwandelt hat, da ist dann sozusagen die Arbeiterklasse als die Klasse an sich beschrieben, also eine reine Beschreibung ihrer Existenz, als ein reines Objekt der Geschichte. Worauf es hinausläuft oder was passieren muss und nach Marx passieren wird, ist halt die Klasse für sich, also das Entdecken der gemeinsamen Interessen, was automatisch passiert laut Marx, was einhergehen müsste mit einer Organisation und einer Selbstermächtigung der Arbeiterklasse, was es dann wiederum zum Subjekt der Geschichte macht und im ferneren Sinne dann auch noch zum revolutionären Subjekt. Das ist dann die Klasse für sich. Und wenn wir das jetzt im Hinterkopf behalten, also die revolutionäre Praxis und auch die revolutionäre Idee nicht vergessen, Bafta, du hattest kürzlich im Lower Class Magazine über Bernie Sanders geschrieben und über die Kritik an Sanders, die von links kommt, oder die Abneigung gegen Sanders als ahistorisch beschrieben. Nun, das kann man jetzt auch vielleicht mit Marx Kritik an Proudhon vielleicht vergleichen, der ihn auch als ein ahistorisch beschrieben hat, beziehungsweise nicht als einen historischen Materialisten, wie Marx es ist. Wie kann sich jetzt, wenn wir die revolutionäre Praxis und Idee nicht vergessen, also sie findet trotzdem statt und im Hintergrund durch die Arbeiterorganisation und des Weiteren, wie es auch Joao beschrieben hat, aber im politischen Spektrum sozusagen, im politischen Spielraum, wie kann und müsste sich ein Marxist, eine Marxistin gegenüber dem Linksruck der Demokratischen Partei in den USA durch Sanders positionieren oder auch dem Linksruck oder dem sozialdemokratischen Ruck innerhalb der SPD in Deutschland positionieren?
Vielleicht eine inhaltliche Einschränkung, bevor wir inhaltlich einsteigen. Mhm. Sanders ist nicht, also Bernie ist nicht in der Demokratischen Partei. Also er ist sozusagen für ihre Liste in der Präsidentschaftskandidatur angetreten. Aber er ist kein demokratischer Kandidat in dem Sinne. Mhm. Und ich finde die Unterscheidung nicht ganz unwichtig, weil das sozusagen für die unterschiedlichen Situationen oder für die Analyse der Situation schon auch relevant ist, zu gucken, okay, findet innerhalb der Demokratischen Partei ein Linksruck statt? Und also da er sich A, nicht innerhalb der Demokratischen Partei befindet, stellt sich die Frage nochmal ganz anders. Aber die Tatsache, dass er jetzt auch gekickt wurde, zeigt ja nunmehr, dass dieser Linksruck da nicht stattfindet. In Bezug auf die SPD in Deutschland, das jetzt ja mit der Doppelspitze jetzt auch mal wieder eine tatsächlich sozialdemokratische Spitze besteht, was in den letzten Jahren ja eher nicht so der Fall war, kann man schon irgendwie als Teil dieses Linksrucks innerhalb der SPD verstehen, auch mit so Kandidaten wie Kühnert und so weiter, die ja schon auch linke Sozialdemokraten sind, aber auch so Forderungen wie Enteignung und so weiter auf den Tisch bringen. Ich finde, die relevante Frage ist eher, was bedeutet unterstützen genau? Also ich befürworte diesen Linksruck, weil Linksruck grundsätzlich zu befürworten ist, aber was ist deine Frage, wenn du sagst, sollten wir das als Marxistinnen unterstützen?
Okay, ja, die Frage, das zu unterstützen, ist es die aktuell einzige Möglichkeit, aus dieser Krise rauszukommen? Ist eigentlich die Frage. Da es ja keine konkrete Arbeiter, also eine Avantgarde-Arbeiterbewegung gibt in Deutschland, die noch nicht aufgebaut wurde. Das hat natürlich seine jeweiligen Gründe, die nicht nur alle irgendwie auf der Arbeiterseite liegen. Ist halt die Frage, wie verhält man sich als Marxist in dieser Krise? Das ist eigentlich die Frage.
Im Sinne von dafür aussprechen oder noch aktiver zu werden? Oder ich müsste quasi dieses, wie verhält man sich, müsste man jetzt quasi so irgendwie präzisieren sozusagen. Oder kann man als Marxist dann irgendwie sagen, okay, das ist kein Linksruck eigentlich und dementsprechend ist es egal, ob man das begrüßt oder nicht. Oder glaubst du, dass man da wirklich sich dafür aussprechen sollte, dass es in der SPD einen sogenannten Linksruck gibt und die in irgendeiner Form unterstützen.
Also genau. Ist das so? Das ist also eine Frage und keine Behauptung von mir.
Also die SPD vielleicht kurz ausgeklammert, vielleicht können wir das ja kurz in Bezug auf die Kandidatur von Bernie Sanders also die Präsidentschaftskandidatur in den USA besprechen. Ja. Und das war ja auch so ein bisschen der Anstoß jetzt für diese Folge, dass wir darüber mal diskutiert hatten. Dass ich tatsächlich wichtig finde für diese Frage, die kann man, glaube ich, gar nicht pauschal beantworten, sondern das muss man immer auf die konkrete Situation in den Ländern und die konkrete historische Situation beziehen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass in den USA ein Land, was wenig sozialstaatliche Standards hat, die wir in Deutschland kennen oder in Europa, die ja auch immer Produkt der Arbeiterbewegung waren, dass dort die Frage sich ganz anders stellt. Also die relevanteste Forderung, die er dort mitgebracht hat, war nämlich die nach einer allgemeinen Gesundheitsversorgung, also diese Medicare for All. Und die Frage ist, okay, was bräuchte es in den USA für eine wirkliche sozialistische Bewegung und für eine für den Aufbau des Sozialismus sozusagen jenseits von Bernie Sanders, der ja tatsächlich eher so ein Sozialdemokrat ist. Also die Begriffe Sozialismus sind in den USA nochmal so ein bisschen anders geprägt als hier. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass die materiellen Grundbedingungen dafür, dass es in den USA die Arbeiterklasse sich als solche organisieren kann, also auch im Kontext dieses Zitats, was du, Özgün, gerade vorgelesen hast, in der Form gar nicht bestehen. Also viele von ihnen haben keine Gesundheitsversorgung. Der Mindestlohn ist weit unter dem notwendigen Lebensstandard. Viele Leute müssen mehrere Jobs arbeiten und so weiter. Also dass für die viele die Grundlage dafür, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz organisieren können, dass sie überhaupt genug zeitliche, aber auch gesundheitliche, emotionale und so weiter Kapazitäten haben, um sich politisch zu organisieren, überhaupt noch gar nicht bestehen. Das heißt, ich hätte gesagt, dass zum Beispiel so eine allgemeine Gesundheitsversorgung so eine krasse finanzielle und gesundheitliche Entlastung für Millionen von Menschen gewesen wäre, dass eine ganz andere konkrete Situation bestanden hätte, dass die Leute überhaupt in der Lage gewesen wären, sich zu organisieren für eine sozialistische Bewegung, für eine Arbeiterklasse, die sich als solche begreift, die bessere Arbeitsbedingungen erstreiken kann und so weiter und so fort. Dafür muss es in vielen Situationen überhaupt erst eine juristische Grundlage geben. Ich finde, so eine ähnliche Situation gibt es mit den Menschen, die zum Beispiel in Südeuropa, in Spanien zum Beispiel, auf diesen Gemüsefeldern arbeiten, dass das Leute sind, die illegalisiert sind, die für einen lächerlichen Lohn arbeiten, die irgendwie unter freiem Himmel schlafen und so weiter. Das sind Leute, die sofort gekündigt werden können, weil sie natürlich illegalisiert sind und keinerlei irgendwie Arbeitnehmerschutz genießen. Dass es natürlich klar ist, dass diese Leute nicht in den Arbeitskampf gehen, weil sobald sie in den Arbeitskampf gehen, werden sie entlassen. Das heißt, es muss erstmal eine juristische Grundlage geschaffen werden, dass es zum Beispiel einen Kündigungsschutz gibt und dass diese Leute nicht abgeschoben werden können und so weiter, damit diese Leute in der Lage wären, sich politisch zu organisieren, um darüber hinaus irgendwas anderes zu erkämpfen. Und ich glaube, diese Frage nach Revolution, die ist für viele Linke irgendwie so sehr bequem in die Welt hinausgesagt. Aber was braucht es für eine Revolution? Was braucht es dafür, dass die Arbeiterklasse sich als solche organisieren kann und so weiter? Diese Fragen muss man sich auch stellen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es zum Teil eine politische, also dass es erstmal eine politische, juristische Grundlage braucht, damit die Bedingungen überhaupt da sind, um eine Revolution zum Beispiel herbeizuführen.
Und diese Bedingungen, diese politischen, juristischen, sozialen Bedingungen, und wenn man diese jetzt, also wenn diese, also ich meine jetzt in Argumentation einer SPD zu gehen, die würde ja sagen, in Deutschland beispielsweise ist die Situation der arbeitenden Menschen relativ in Ordnung und deswegen erübrigt sich die Frage und auch, also nicht nur die Frage nach einer Revolution, aber überhaupt erübrigt sich Verbesserung ihrer Situation in Deutschland. Also dieser Sozialreform, also dieses Schützen wollens des Status quo, des Erlangten, ist ja oft kommt ja oft von SPD-Seiten oder wenn wir im politisch-philosophischen bleiben wollen, halt oft von Sozialliberalen, die das kann ja aber nicht das Ende sein. Also es kann nicht sein, dass nur weil die aktuelle Lage einigermaßen auszuhalten ist für eine gewisse Mehrheit, kann das ja nicht bedeuten, dass die emanzipatorische Entwicklung hier aufhören müsste oder sollte.
Ich finde, die Frage ist gar nicht, ob die Situation hier okay ist, ob es auszuhalten ist, ob die Menschen hier sterben oder nicht, sondern ob die materielle Situation es hergibt, dass die Arbeiterklasse sich als solches organisieren kann. Und dann wäre die Frage hier ja nicht, sind die Bedingungen in Deutschland lebenswürdig oder lebenswert? Ich würde sagen, das sind sie im Kapitalismus nie, sondern bestehen in Deutschland die Möglichkeiten der Arbeiterklasse, sich als solche zu organisieren, oder bestehen die Möglichkeiten dadurch, dass es eine politische Partei gibt, die in der Lage ist, die Forderung der Bewegung in Gesetzgebung und politischen Druck irgendwie zu artikulieren. Und das ist sicherlich was, worüber man diskutieren kann.
Okay. Und du hast ja eben noch dieses sich schön in die Couch lehnen und von Revolution zu reden, ist ja gängig, hast du ja eben gesagt, bei manchen Leuten, die dann Revolution als etwas Abstraktes und Sonstiges verstehen, als Ausrede für jegliche politisches Nicht-Engagement, sage ich mal. Da kann man ja eigentlich auch anknüpfen, sozusagen, ist dann die Revolution oder das kann man die Revolution mit einer Utopie gleichsetzen? Wie steht die Revolution zu dem Konstrukt einer Utopie?
Also ich denke, also nur mal kurz als kurzer Kommentar, ich denke mal, das zu bezeichnen, sozusagen Story of my life, man will über konkrete Utopie reden, am Ende muss man über die SPD diskutieren. genau, die Frage nämlich, wie wir uns jetzt Utopisches vorstellen in einer Zeit, wo wir ja, ich meine, ihr habt ja darüber geredet, ob man Gesundheitsversorgung hat, andere Fragen, die sich stellen, die wir ja diskutieren können, auch innerhalb eines sozialdemokratischen Rahmens. Bei dem es aber, und das ist das, was immer sofort klar wird, bei dem es eigentlich ums nackte Überleben geht und erst recht in so einer Situation wie gerade jetzt. Es geht ja nicht darum, wie wir tatsächlich als Gesellschaft und als sozusagen als Gemeinschaft ein Leben organisieren, ein besseres, ein schöneres Leben organisieren. Es geht darum, wie wir überleben. Es geht, sei es jetzt vor dem Coronavirus, sei es vor der Umweltkatastrophe, sei es, weil wir uns ernähren müssen. Und die Frage stellen, die wir eigentlich stellen wollen, ist auf die Zukunft gerichtet, ist, wie wir tatsächlich gut leben, sozusagen wie wir eine Gesellschaft selber frei organisieren können. Und das ist ja, also in die Gelegenheit zu kommen, diese Frage überhaupt real konkret stellen zu können, wie wir leben wollen, das scheint jetzt schon utopisch. Also das scheint jetzt schon wie etwas, das schon jenseits des Politischen ist. Also ist das Politische ist der Bereich des Möglichen und so weiter. Aber des Möglichen im einschränkenden Sinne gedacht. Und das, was wir, finde ich, als Kommunisten uns auch fragen müssen, ist ja, wo wir auch zwar natürlich an die Realität angebunden, aber wo wir konkrete Utopien aufbauen können. Das heißt, wo wir ja uns eine andere Gesellschaft, ein anderes Leben vorstellen können, und zwar jenseits sowohl von konservativen Sozialdemokratie, die dann von dem, was wir jetzt schon erreicht haben, reden, als auch gegenüber der früher fortschrittlichen Sozialdemokratie, weil selbst die hat ja nur in der Vorstellung, wie Walter Benjamin unter anderem sehr, sehr treffend kritisiert, ist Tourismus, indem man die Arbeiterklasse nur als Befreier der zukünftigen Generation immer sieht. Und es geht ja nicht nur die zukünftige Generation zu befreien, sondern die Forderung ist natürlich immer, dass wir uns befreien, und zwar jetzt, und zwar am besten immer sofort. Warum sollten wir erwarten, wenn es die Möglichkeiten der Befreiung gibt? Und diese Möglichkeiten zu entdecken, die Arbeitsplätze zu organisieren und natürlich sie dann zu verwirklichen, das muss ja das Ziel sein. Das ist, wie gesagt, jetzt aber in einer Situation, wo wir überhaupt darüber reden, wie wir Gesundheitsversorgung organisieren, scheint das immer als absurd und wahnwitzig, überhaupt über sowas diskutieren zu wollen. Aber das ist eigentlich unsere Aufgabe, ist den Leuten zu sagen, dass alles, was wir jetzt gerade machen, ist die Verwaltung des Elends.
Aber ich habe es ja angesprochen, wo jetzt, wie man jetzt hier sozusagen, man hier von Utopie sprechen kann, denn wie hat das dann jetzt Ernst Bloch beispielsweise gemeint, der ja auch als sozialistischer Philosoph gilt, wenn er von dem Prinzip der Hoffnung spricht? Sicherlich nicht von dem sicherlich, also von Hoffnung und auch von Utopie spricht. Sicher meinte er nicht irgendwie den utopischen Sozialismus der sogenannten Frühsozialisten, die Marx gerne kritisiert hat, sondern er hat ja bestimmt konkret was anderes gemeint. BAFTA und Joao.
Soll ich? Okay, ja, genau. Also wenn wir da, wenn wir über Utopie reden, ich referiere jetzt ein bisschen Bloch, dann müssen wir das immer abgrenzen gegenüber, also zu zwei Seiten. Wir müssen ja gegen diese abstrakte Utopien, die einfach nur von einer heilen Welt reden, ohne Anbindung an den konkret historischen Tendenzen. Wir sind ja historische Materialisten, dialektische Materialisten. Insofern müssen wir uns natürlich immer die genaue Geschichte anschauen und die genauen sozialen Umstände, unter denen wir leben. Und auf der anderen Seite hin eben gegen einen platten, sozusagen, also die normative Kraft des Faktischen, wie man manchmal sagt, das ist nämlich nicht zu überbieten. Also wir haben jetzt, die Realität ist jetzt nicht anders zu denken. Bloch denkt es natürlich jetzt nicht in einem rein poetischen Sinne. Also man kann immer darüber streiten, wie viel Idealismus in Blochs Philosophie steckt. Und da gibt es ja auch ganz viel Kritik daran. Aber man muss ja schon immer Bloch zugestehen, dass er als Marxist den Weg, also es gibt diesen Aufsatz von Engels, den Weg des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, den er zwar kritisiert, aber Bloch sieht es halt so, dass die Utopie erst dann zu konkret sein kann und erst dann als wissenschaftlich fundierte Utopie zu verstehen ist, wenn sie nämlich mit der materialistischen Methode zusammenkommt. Das heißt, dass die abstrakte Utopie nur ihren Sinn hatte in Kunst und so weiter, hatte vor der Entdeckung in Anführungsstrichen des Marxismus. Ab dem Moment, wo wir die Arbeiterklasse als diejenige, die uns tatsächlich durch eben diese historische Entwicklung zu dieser Befreiung entdeckt haben, ist es unser Ziel und es muss unser Ziel sein, diese Utopie mal konkret an historische Konsequenzen zu denken, also an historische Gegebenheiten zu denken, diese Utopie immer eben materiell zu verstehen. Sorry, ich habe jetzt... Genau. Und insofern also nicht so wie die utopischen Sozialisten ohne wissenschaftlichen Materialismus fundiert, sondern im Gegenteil immer an konkreten Tendenzen der Gegenwart und in die Zukunft hineingedacht. Und an einer Praxis verbunden. Ne? Also ich meine, es geht ja nicht darum, einfach nur uns schön auszumalen, wie das sich vorzustellen wäre, sondern immer ist es gebunden an eine Organisationsform, an einer Praxis der Arbeiterklasse.
Ja, Marx beschrieb das als eine allmählich vor sich gehende Organisation des Proletariats. Genau. Diese kann halt nicht von heute auf morgen passieren und wenn sie gerade nicht sichtbar ist, heißt es nicht, dass sie niemals existieren wird, sondern diese geht über eine längere Zeit hinaus. Und ich glaube, dieses sich etwas auf längere Zeit hinaus vorstellen zu können oder anscheinend ist es so, dass viele halt sich diese Arbeit gar nicht geben wollen, an dieser Organisation teilzuhaben, denn oft wird ja, es gibt ja selbsternannte kommunistische Parteien oder Arbeiterparteien auch in Europa und wie kommt es, dass diese dann immer belächelt werden von vielen selbsternannten Kommunisten? Wieso?
Die Frage kann ich jetzt vielleicht nicht beantworten. Ich wollte vielleicht nochmal was zu der Utopie sagen.
Gerne.
Oder zu diesem Zusammenkommen eigentlich von dem Träumen von einem besseren Leben und dem wissenschaftlichen Sozialismus. Dass das ja, also das Hauptwerk von Bloch trägt ja den Titel Das Prinzip Hoffnung. Und das, was er sozusagen mit dem Hoffen beschreiben will, das ist ja genau dieses Zusammenkommen von Denken und Handeln. Also, dass diese Trennung, die irgendwie in dieser Gesellschaft existiert, was ja auch irgendwie mit so einer Trennung von Hand- und Kopfarbeit zusammenhängt, ein Stück weit aufgehoben werden soll. Dass es Hoffnung, nämlich also das Drängen auf eine Zukunft ist, auf eine noch nicht dagewesene Zukunft, also dass du dich nicht irgendwie rückbeziehst auf, oh, früher war alles besser oder so, das ist ja auch eine reaktionäre Handlung und dass du nicht einfach irgendwie abstrakt träumst, sondern dass du aktiv drängst auf diese bessere Zukunft und dadurch dich selbst, also als Mensch, als tätiger Mensch, als Proletariat, irgendwie als Träger auch von Geschichte und Gesellschaft begreifst und damit auch aus einer gewissen Passivität heraustrittst. Ich glaube nämlich, dass Resignation und Zynismus und diese ganzen Haltungen eigentlich aus der Vorstellung erwachsen, dass du nichts gegen das Leid in dieser Gesellschaft ausrichten kannst und dass das alles schlimm ist und das ist halt so. Und deswegen ziehst du dich zurück. Und das Prinzip Hoffnung ist das Gegenteil davon. Und deswegen ist es eben, glaube ich, sehr grundlegend mit so einem marxistischen Verständnis von Revolution und der Frage, wie gesellschaftliche Veränderung herbeigeführt werden soll. Nämlich, muss ja damit eigentlich anfangen, dass du dir eine bessere Gesellschaft erträumst und sie dann aber eben auch aktiv herbeiführst. Also, dass du dich einmal sozusagen als jemand begreifst, der in der Lage ist, Gesellschaft zu verändern und dass du aber auch eine bessere Gesellschaft herbeiführen willst.
Den Begriff der Utopie. Also im Prinzip den Begriff der Utopie überflüssig zu machen.
Genau.
Aber halt dann, ne? Aber also Utopie nicht im Sinne von, wie auch Jean am Anfang gesagt hat, dieses Friede, Freude, Eierkuchenbild, sondern Utopie, genau. Weil es noch nicht jetzt geht, aber.
Genau, also Utopie als es noch nicht Seiende, aber Werdende vielleicht.
Mhm. Aber mögliche oder Werdende.
Und zwar jederzeit, also in der Forderung. Also jetzt nicht einfach so als irgendwas, sondern als konkrete Forderung des, also als konkrete Forderung nach einer Verwirklichung. Also es ist nicht nur, es ist nicht passiv. Und es ist nicht unwissend. Wie gesagt, es geht ja bei doch nur um Dr. Spees, also um die wissende Hoffnung. Also eben tatsächlich an der konkreten Wirklichkeit gebunden.
Also ergibt sich dann daraus, dass das selbsternannte Kommunisten sozusagen gar nicht zum Zynismus, gar nicht zynisch sein könnten, dürften?
Sind sie ja oft, aber ich sage immer, Zynismus ist unmarxistisch.
Und verweist damit auf das.
Meinst du, sowas muss man ja auch begründen.
Genau, haben wir ja hiermit.
Das ist sehr gut.
Ja. Aber mit diesem Zynismus verfällt man ja so ein bisschen in diese neoliberale Falle von der menschlichen Natur, ne, die dann immer hervorkommt, wenn die sagen, naja, der Mensch ist halt so auf Konkurrenzkampf ausgedacht, ne? Und manche bleiben auf der Strecke, manche nicht. Und da spielt man denen so ein bisschen in die Karten mit. Ja? Es gibt ja selbst bei amerikanischen Linken sozusagen, ja, gibt es so ganz berühmte Sprüche, die dann rausgehauen werden, ja, so Marx failed to consider human nature und so. Ja, und das ist ja, das Gefährliche.
Aber das ist nicht so gefährlich, daran. Sondern das ist ja eigentlich schon so eine resignierende Haltung. Und genau das, was der Marxismus eben nicht ist, der nicht Gegebenheiten einfach hinnimmt, sondern die Gegebenheiten als menschengemacht begreift und deswegen auch als veränderbar. Also es gibt keine menschliche Natur und es gibt auch keine Natur in dem Sinne, dass es einfach Dinge gibt, die wir nicht verändern können, sondern wir sind als Menschen in der Lage, unsere Umwelt zu gestalten und die Umwelt, die wir vor uns haben, ist schon gestaltet worden von anderen Menschen.
Ich würde außerdem noch darüber, also jetzt jenseits von dieser Ebene, ist es dazu noch, finde ich jetzt nicht marxistisch, weil das eine Aufgabe von zentralen Eigenschaften der marxistischen Methode ist. Wenn man nämlich einfach sagt, dass Menschen einfach so sind oder dass wir jetzt nun mal damit leben müssen, dass die Arbeiter dies oder jenes nicht wollen oder was weiß ich, was man alles an zynischen Aussprüchen manchmal hört, dann gibt man ja diese Vorstellung auch, dass wir eben das Bewusstsein nicht nur von der Klasse, sondern auch von den Menschen auf ein real existierendes gesellschaftliches Sein beziehen muss. Und das ist das selbst das falsche Bewusstsein, sich auf irgendwas bezieht. Und wenn wir einfach nur sagen, naja, die wollen es halt nicht und dabei stehen bleiben, dann haben wir halt genau das, was Materialismus ausmacht, aufgegeben. Und wir beziehen nichts mehr auf das, was geschichtliche Umstände, geschichtliche Fakten sind.
Und zufälligerweise ist es ja genau das, was von der herrschenden Ideologie halt auch gefördert und gewollt ist.
Genau.
Dass sich diese Selbstresignation sozusagen, dieser Zynismus ausbreitet. Ich wollte kurz das, was sie eben beschrieben hat, also was Alexandros als Neoliberalismus sozusagen oder als ein Produkt des Neoliberalismus beschrieben hat, das hatte Adorno auch noch beschrieben. Das wollte ich kurz vorlesen. Deine Erklärung, warum sozusagen aus diesen Träumen, oder was wir jetzt eben Träume genannt haben, warum sich daraus keine konkreten gesellschaftsveränderten Förderungen entstehen, ist folgendes. Er sagt, das kommt davon, dass die Menschen den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung nur auf die Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also, um mit Freud zu sprechen, sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es ja gerade sein sollte. Also es ist genau was eben angesprochen wurde, die Erkennung der misslichen Lage der Wirklichkeit, aber diese wird dann halt mit sich selbst identifiziert. Man sieht sich dann selbst als verantwortlich und dann kommen halt daraus konsequenterweise Logiken wie der Mensch an sich ist das Problem oder der Mensch ist böse. Das geht dann noch schlimmer weiter in, das ist auch schon historisch passiert, in Malthus, wie soll ich es nennen, nicht Philosophie, aber halt in diese Malthus-Doktrin, dass es zum Beispiel zu viele Menschen gäbe und dass es eine Überbevölkerung gäbe und sonstiges. Also solche abstrusen, perversen Konsequenzen folgen dann daraus.
Ja, und vor allem bei Malthus ist ja noch die Sache und bei vielen anderen auch, ne, die man auch irgendwie in die Neoklassik verordnet, die dann ihre ganze Wirtschaftstheorie auf dem Knappheitsbegriff aufbauen. Ja, sagen wir, die Grundannahme der Theorie sei Knappheit. Und diese Knappheit, damit meinen die halt nicht immer Ressourcen, sondern eben auch Menschenleben. So, das ist, ne, und das ist eben das Gefährliche daran. Und im 21. Jahrhundert merkt man das aber auch, das, was du gerade vorgetragen hast, dass dann Leute, die irgendwie dafür werben, erfolgreich sein zu können, die dann genau dieses Narrativ bedienen und sagen, wenn du so erfolgreich sein willst wie die, ne, die dir alles wegnehmen, musst du so sein wie die. Ne? Und das geht eben in genau diese Richtung. Und das Adorno-Zitat erklärt das eigentlich ganz, ganz gut.
Was mir dazu vielleicht auch noch eingefallen ist, ist dieses von Francis Fukuyama, was er da in den 90er Jahren geschrieben hat, vom Ende der Geschichte. Das ist ja auch Teil von dieser, also weil du jetzt auch gerade Neoliberalismus gesagt hast, dass diese Resignation und diese Passivität zu den gesellschaftlichen Verhältnissen sich ja gerade in dieser liberalen Ideologie ausdrückt, die sagt, okay, jetzt ist die Geschichte vorbei, der Kapitalismus hat gewonnen und das ist jetzt das, was wir sozusagen für immer haben werden. Und das geht ja auch Hand in Hand mit diesem Zitat, was du am Anfang vorgetragen hast, Özgün, dass es irgendwie einfacher ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, weil das ist sozusagen, also der Kapitalismus wurde schon als das Ende angekündigt.
Und das ist ja, ich meine, das wird immer mit Fukuyama auch sehr viel gleichgesetzt, aber die Vorstellung davon, dass das Ende der Geschichte, dass der Kapitalismus ist, ist ja, das steht ja schon bei Marx, dass der Kapitalismus halt so tut, als gäbe es Geschichte bis zu seiner Entstehung und dann gibt es Geschichte nicht mehr.
Ich glaube, die Analogie, ich glaube, im ersten Kapitel vom Kapital macht er das auf, dass die bürgerlichen Ökonomen irgendwie vorherige Produktionsweisen so behandeln wie Kirchenväter vorchristliche Religion.
Nach diesem doch längeren Gespräch über Marxismus in Krisenzeiten, was über Entstehung, Möglichkeiten von Revolution und Vor- und Nachzügen von Reform und was es mit der Utopie im marxistischen Sinne auf sich hat, können wir vielleicht jetzt zu den Fragen übergehen, die bei uns angekommen sind.
Ja.
Bevor wir dann zu den Fragen kommen, habe ich es leider versäumt, im Laufe des Gesprächs das anzuführen, aber hier ist noch etwas von Lenin, was ich vorlesen möchte. Und zwar hat dies Lenin in seiner Schrift Was tun niedergeschrieben. Es handelt sich dabei eigentlich um die Worte des russischen Sozialkritikers, Literaturkritikers und Philosophen Dmitri Iwanowitsch Pissarev. Es geht ums Träumen. Träumen müssen. Ich schrieb diese Worte nieder und erschrak. Ich stelle mir vor, ich sitze in der Vereinigungskonferenz und mir gegenüber sitzen die Redakteure und Mitarbeiter des Rabotche Delo. Und nun steht Genosse Martinov auf und wendet sich drohend an mich. Gestatten Sie, dass ich Sie frage. Hat eine autonome Redaktion überhaupt das Recht, ohne vorherige Befragung des Parteikomitees zu träumen? Und nach ihm steht Genosse Krischewski auf und fährt den Genossen Martinov philosophisch vertiefend, der schon vor langem den Genossen Plecher noch vertieft hat, noch drohender fort. Ich gehe weiter. Ich frage, ob ein Marxist überhaupt das Recht hat zu träumen, wenn er nicht vergisst, dass sich die Menschheit nach Marx immer nur Aufgaben stellt, die sie lösen kann, und dass die Taktik ein Prozess des Wachsens der Aufgaben ist, die zusammen mit der Partei wachsen. Bei dem bloßen Gedanken an diese drohenden Fragen überläuft es mich eiskalt und ich überlege nur, wo ich mich verstecken könnte. Ich will versuchen, mich hinter Pissarev zu verstecken. Jetzt folgt die besagte Stelle, die Lenin von Pissarev entnommen hat. Ein Zwiespalt gleicht dem anderen nicht, schrieb Pissarev über den Zwiespalt zwischen dem Traum und Wirklichkeit. Meine Träume können dem natürlichen Gang der Ereignisse vorauseilen. Oder sie können auch ganz auf Abwege geraten, auf Wege, die der natürliche Gang der Ereignisse nie beschreiten kann. Im ersten Fall ist das Träumen ganz unschädlich. Es kann sogar die Tatkraft des arbeitenden Menschen fördern und stärken. Solche Träume haben nichts an sich, was die Schaffenskraft beeinträchtigt oder lähmt. Sogar ganz im Gegenteil. Wäre der Mensch aller Fähigkeit bar, in dieser Weise zu träumen, könnte er nicht dann und wann vorauseilen, um in einer Fantasie als einheitliches und vollendetes Bild das Werk zu erblicken. Das eben erst unter seinen Händen zu entstehen beginnt, dann kann ich mir absolut nicht vorstellen, welcher Beweggrund den Menschen zwingen würde, große und anstrengende Arbeiten auf dem Gebiet der Kunst, der Wissenschaft und des praktischen Lebens in Angriff zu nehmen und zu Ende zu führen. Der Zwiespalt zwischen Traum und Wirklichkeit ist nicht schädlich, wenn nur der Träumende ernsthaft an seinen Traum glaubt, wenn er das Leben aufmerksam beobachtet, seine Beobachtungen mit seinen Luftschlössern vergleicht und überhaupt gewissenhaft an der Realisierung seines Traumgebildes arbeitet. Gibt es nur irgendeinen Berührungspunkt zwischen Traum und Leben, dann ist alles in bester Ordnung.
Okay, einige Fragen haben uns erreicht und wir machen das wie bei uns üblich in Keine Meinung. Die Fragen richten sich in der Regel an die Gäste und da wir zwei haben, ihr könnt dann unter euch aufteilen, wer was beantwortet. Die erste Frage kommt von Viktor und lautet wie folgt: Seht ihr in besagten Krisenzeiten eine Art strategischen Vorteil für die Lage emanzipatorischer?
Also ich meine, die Frage ist ja, ob wir in Krisenzeiten besonders gut Kritik üben können oder ob wir als diejenigen, die sonst kritisieren, jetzt in Krisenzeiten besonders gut tätig sein können. Also das sind unterschiedliche Fragen. Also ich finde sehr häufig, dass ist es sichtbar, dass so Krisenzeiten zu einer häufig sozusagen oberflächlichen Betrachtung führen. Das heißt, man hat ja dann die ganz krassen Sachen, also die Lehman Brothers geht unter oder jetzt sterben Leute oder sowas und man fokussiert sich dann auf die sozusagen auf der Skandal, auf das, was eben skandalös ist. Und das ist ein Vorteil, weil das ist sozusagen, sei es nur ein propagandistisches Vorteil, dass man da tatsächlich ganz besonders skandalisieren kann. Man darf aber natürlich als derjenige, der kritisiert, ja natürlich dabei nicht vergessen, dass der Skandal die Existenz, die kontinuierliche Existenz seit Jahrhunderten von dieser Lebensweise ist. Und dass dieses, was wir jetzt passiert, nicht als Krise schlimm ist, sondern als Normalität schlimm ist. Und dass diese Wiederkehr zur Normalität, was ja mal gefordert ist, genau das ist, was wir als der eigentliche Gegenstand der Kritik ansehen müssen. Nämlich, dass die Krise nicht, dass das was Schlimmes ist, sondern dass wir diese Bedingungen immer haben. ob wir das jetzt besonders gut in Krisenzeiten machen können oder nicht, ich glaube, das hängt von sehr, sehr vielen theoretischen Voraussetzungen ab. Ich befürchte häufig, aber dass in Krisenzeiten wir uns ganz gerne in sozusagen tagesaktuelle Kommentare verlieren. Mhm.
Okay, die nächste Frage. Und zwar lautet die von Königin der Quarantänenblumen. Schaden Vulgärmarxismen, marxistischer Theorie und Praxis oder sind sie fruchtbarer Boden für eine potenzielle Emanzipation? Wäre dann vielleicht zu klären, vielleicht weiß BAFTA das, was sind Vulgärmarxismen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, je nachdem, also ausgehend von dem Standpunkt wird das immer sehr unterschiedlich bewertet, aber ich glaube, es ist vor allem so eine Art von Marxismus, die theoretische Grundlage des Marxismus nicht so ernst nimmt und vor allem auf Praxis drängt, was auch immer das bedeuten soll. Ich denke tatsächlich nicht. Mhm. Also ich denke, also meiner Erfahrung nach sind mir Vulgärmarxistinnen immer lieber als Sozialdemokratinnen und andere Liberale. Deswegen denke ich, wenn der richtige Wille da ist, dann kann die Theorie nachziehen. Aber wenn die richtige Theorie da ist und der richtige Wille nicht da ist, dann ist es in der Regel problematischer. Ja, genau.
Bringt's nichts.
Ich würde kurz hinzufügen, historisch gesprochen, also bezieht sich auch dieser Begriff auf den von Marx und Engels benutzten Begriff der Vulgärökonomie, wo dann halt bestimmte Leute wie, wen haben wir denn da als Beispiel? Wer ist denn laut Marx und Engels Vulgärökonom?
Benennen sie, glaube ich, gar nicht so konkret, oder?
Nee, sie sprechen immer nur von die Vulgärökonom. Auf jeden Fall sozusagen Fachleute mit einem, die von ihnen kritisierte Theorie oder behandelte Theorie verkürzt darstellen. Und auf jeden Fall kann ich sagen, dass in der Studie von Marx und Engels die Auseinandersetzung mit diesen Vulgärtheoretikern, um jetzt Ökonomen und auch Marxisten mal zusammenzuführen, dass die Auseinandersetzung mit diesen ein auf jeden Fall fruchtbar sein kann für die eigene Theorieerarbeitung. Da verweist ja auch BAFTA immer wieder gerne auf die Schrift von Engels gegen Düring. Mhm. Oder man könnte auch auf die Schrift von Marx gegen Proudhon verweisen. Die Auseinandersetzung mit den Leuten in den eigenen sozialistischen Reihen sozusagen ist ein sehr wichtiges Element der marxistischen oder der emanzipatorischen Arbeit, sage ich mal allgemein. Auf jeden
Fall. Dann, wenn ich richtig sehe, haben wir noch zwei Fragen. Die eine ist von Mackie. Wie steht ihr, falls mal damit befasst, zur Wertkritik?
Ich halte davon tatsächlich nicht so viel. Um das vielleicht mal für die zu erklären, die es nicht so kennen, die Wertkritik ist so eine Strömung im Marxismus, die ihre Kritik vor allem bezieht auf den ersten und zweiten Band des Kapitals und sich vor allem konzentriert auf eine Kritik an Wert und Geld und eher ausklammert, was so marxistische Geschichtsphilosophie ist und was so eine Klassentheorie oder eine Klassenkritik ist und das als zentrale Marxismus erachtet. Und ich finde tatsächlich, dass das so eine Art von Marxismus ist, die sehr passiv argumentiert. Also Klassen kommen dort nicht mehr so wirklich vor, weil die Arbeiterklasse für sie auch irgendwie ein Subjekt ist, was total was innerhalb des Kapitalismus überhaupt kein unabhängiges Bewusstsein entwickeln kann, weil sie auch irgendwie dem wahren Fetischismus unterliegen und so weiter. Und ich glaube, also das ist auch gerade so bei Antideutschen sehr beliebt, dass so eine Klassenkritik an sich auch schon in so einer Einordnung von KapitalistInnen an sich schon irgendwie strukturell antisemitisch argumentiert oder so. Also von beiden Standpunkten halte ich tatsächlich nicht so viel. Und ich glaube, wir haben das in dieser Folge sehr deutlich gemacht, dass wir gerade sehr viel mit einer marxistischen Geschichtsphilosophie vor allem arbeiten, mit einer Einordnung von geschichtlichen Prozessen und dem Mensch als handelndem Wesen innerhalb der Geschichte. Aber auch was im Kapitalismus sozusagen Zentrales ist, das Klassenverhältnis und das Proletariat als Klasse, was den Kapitalismus und damit sich selbst abschafft. Und ich denke, dass gerade in der Wertkritik das, was wir vorhin kritisiert haben, dieser Zynismus, diese Passivität einfach theoretisch sehr stark wieder auftauchen, weil es dort nicht irgendwie ein revolutionäres Subjekt gibt, das irgendwie durch das richtige Bewusstsein den Kapitalismus irgendwie abschaffen kann, sondern irgendwann wird eine Krise kommen und die wird so verheerend sein, dass der Kapitalismus das nicht verkraften kann. Und ich glaube, dass das einfach nicht so aufgeht.
Okay, und dann haben wir von Thompson 1611 noch eine Frage. Wie und wo seht ihr Marxistinnen strategisch in Krisenzeiten bezüglich, ich glaube, das Seht soll steht heißen, bezüglich des Gegensatzes vom Streben nach Revolution und der Verteidigung des Bestehenden vor der autoritären Revolte?
Ja, das ist doch wieder die eine ja. ähnliche Frage wie vorhin mit den Krisenzeiten. Also ich würde ja auch hier sagen, natürlich, dass sie jetzt die Tendenz haben und dass sie immer wieder die Tendenz haben werden, dass wir halt mit objektiven Verhältnissen, wir sind gerade mit objektiven Verhältnissen konfrontiert, die zumindest jetzt für eine emanzipatorische Bewegung jetzt nicht besonders gut aussehen. Wenn man sich anschaut, nicht nur in den USA, sondern in Brasilien, keine Ahnung, wo Leute protestieren vor Krankenhäusern gegen diese Corona-Maßnahmen oder sowas ähnliches, wo es tatsächlich eine große regressive Bewegung gibt, dass wir natürlich ja denken, naja, dass es ja schlimmer ist, dass wir sie jetzt haben, das ist selbstverständlich. Nur das ist halt so selbstverständlich, dass es für einige Sozialdemokraten und einige Liberale so selbstverständlich, dass es eigentlich nicht unsere Aufgabe sein darf, das jetzige zu verteidigen. Also nur weil wir jetzt keinen Faschismus haben, haben wir jetzt keine, als es nicht, dass ich das bis aufs Blut verteidigen muss, dass das, was jetzt ist, doch in irgendwelcher Weise so okay ist, dass Leute nichts dagegen haben sollten. Sie sollten nur das Richtige dagegen haben. Und genau darauf zu drängen, genau diese Kritik auszuführen, auszuüben und auch den Leuten zu vermitteln und dann entsprechend die Leute zu organisieren und auf eine Praxis hinzubewegen, das muss unsere Aufgabe sein und nicht unsere Zeit damit zu verbringen, zu erklären, warum die Errungenschaften des bürgerlichen Staates doch Errungenschaften sind.
Dass dieser Gegensatz von autoritärer Revolte und dem Bestehenden auch nicht so richtig funktioniert, weil wenn man eine vernünftige Analyse des Bestehenden hat, dann weiß man, dass das Autoritäre, der Faschismus und so weiter immer auch aus den Widersprüchen des Bestehenden hervorgehen. Also die bürgerliche Gesellschaft, der Liberalismus sind ja nicht der Gegensatz zu Faschismus, sondern das, woraus der Faschismus überhaupt erwächst. Das heißt, die einzige reale Alternative zu Faschismus kann nur Sozialismus sein.
Jetzt hast du es nur kurz angerissen mit deiner Analyse, die das besagen würde. Wie könntest du kurz noch umreißen, warum und wie der Faschismus aus dem Liberalismus erwächst, um es für die ZuhörerInnen klarzumachen?
Also da gibt es ja sehr ausführliche und unterschiedliche Analysen, aber vielleicht nur so kurz, dass es nachvollziehbar ist, dass also der Liberalismus und die bürgerliche Gesellschaft, dass das Primat oder das, was sozusagen als allerwichtigstes gesetzt wird, ist das Recht auf Eigentum. Das heißt, das Recht auf Eigentum zu sichern, dafür wird eine Rechtsgrundlage geschaffen und so weiter. Und der Faschismus greift das Recht auf Eigentum nicht an, der Sozialismus bzw. der Kommunismus schon. Und deswegen sind die Liberalen sozusagen, wenn es Schlag auf Schlag kommt, und das kann man auch historisch nachweisen, immer eher bereit, mit den Faschisten zu paktieren als mit den KommunistInnen, weil es nicht darum geht, Werte zu verteidigen, sondern die materielle Grundlage dieser Gesellschaft, nämlich das Recht auf Eigentum.
Und bevor wir zum Abschluss kommen, habe ich, weil ich ja gerade die Fragen auf Twitter durchschaue und wir haben jetzt gerade live und direkt eine Frage reinbekommen, die vielleicht sich sehr schön eignet als Abschlussfrage. Und die lautet wie folgt. Die Frage ist von Herrn Rüstemeier. Warum gibt es in Deutschland keine stabile, wirkmächtige kommunistische Partei?
Wurde 76 verboten.
Yes. Ja, und Herr Rüstemeier sollte auch wissen, warum. Ich würde kurz, bevor ich noch ein bisschen noch ausführlicher darauf eingehe, kurz nochmal zu Viktors Frage, wenn mir jetzt gerade was einfällt, was ich ja gar nicht gesagt habe, was mir aber in dieser Situation wichtig ist, zu der emanzipatorischen Kritik in Krisenzeiten. Ein strategischer Nachteil, den wir auf jeden Fall haben, ist, dass wir dass das Wort Sozialismus für alles Mögliche benutzt wird. Und schon wie 2008, where all socialists now gesagt wurde, wir sind jetzt alle Sozialisten, weil ein paar Banken verstaatlicht wurden, beziehungsweise deren Schulden verstaatlicht wurden, redet man jetzt auch schon darüber, dass der Neoliberalismus dadurch vorbei ist, dass man in Notsituationen ein paar Firmen, die sowieso untergegangen wären, vielleicht verstaatlicht. Das ist nicht der Sozialismus. Der Sozialismus, ja. Die neue Organisationsweise der Produktion endet nicht damit, dass Unternehmen, die sowieso pleite gehen, verstaatlicht werden. Also, und diese Schwierigkeit haben wir, weil das schon vor 10 Jahren gesagt wurde. Und das auch tatsächlich dann früher oder später tatsächlich zu reaktionären Entwicklungen geführt hat, also zu Tea Party und so weiter. Und dass wir immer wieder in Krisenzeiten feststellen, dass die Tatsache, die ganz natürliche Tatsache, dass auch im bürgerlichen liberalen wirtschaftlichen System der Staat eine gewisse Rolle hat, benutzt wird, um den Sozialismus irgendwie damit erfüllt zu sehen. Das ist ja nicht. Und zu warum wir in Deutschland keine kommunistische Partei haben, also beziehungsweise ihr in Deutschland. Ja, wie gesagt, ja, einerseits wurde sie verboten und andererseits hat es natürlich ja wie, also Wirkmächtigkeit von der politischen Organisation hat natürlich mit objektiven Bedingungen zu tun und es gibt ja diese objektive Bedingungen zurzeit aus meiner Sicht tatsächlich teilweise nicht und die müssen ja erstmal hergestellt werden. Das heißt, die Organisationsweise, die eine Basis für so eine Partei bilden könnte, ist jetzt gerade nicht vorhanden und wir müssten sie erstmal aufbauen.
Aber da würde ich es gibt kleinere KOs, also kommunistische Organisationen, die immer wieder aus dem Boden sprießen und in kurzen Phasen entstehen und existieren. Aber konkret in Deutschland ist es ja auch das Problem einer kommunistischen Organisation darin gelegen, wie ihr gesagt habt, die KPD wurde halt verboten, zerschlagen. Und die zweite Weise der proletarischen Organisation, die es gibt, also in Gewerkschaften, die ist halt unterwandert oder dominant von sozialdemokratischen Kräften. Und das hat natürlich alles mit der Wirkmächtigkeit der Kapitalseite zu tun, also von den politisch-ökonomisch Mächtigen dieses Landes, die seit 70 Jahren eigentlich dafür gesorgt haben, dass es halt auf der Arbeiterseite so schlecht läuft aktuell. Und wie Joao es gesagt hat und auch wie BAFTA es im Podcast die ganze Zeit gesagt hatte, die Möglichkeiten für eine wirkmächtige Partei, die müssen gegeben sein. Und die sind aber auch ständig im Prozess. Also was jetzt augenscheinlich nicht da ist, ist halt, bedeutet nicht, dass es halt nicht niemals existieren wird, um das nochmal zu wiederholen. Und wenn etwas jetzt gerade eben nicht zu sehen ist, heißt es auch nicht, dass es nicht da ist. Also wie gesagt, es gibt kleinere kommunistische Organisationen, die in ihrem Rahmen wirkmächtig sind. Und versteht das jetzt nicht als rechte sozialdemokratische zur Schaustellung irgendwelcher Erfolge, die man schützen müsste, sondern was ich jetzt noch sagen möchte, ist, wir sollten uns daran erinnern und wir dürfen nicht vergessen, dass die Arbeiterbewegung immer in schwierigen Situationen es auch immer geschafft hat, in verschiedenen Situationen sich aufzubauen. Da sind nur als Beispiel zu nennen, Marx und Engels wirken im Bund der Gerechten, einem kleinbürgerlichen Verein, den sie kurzerhand dann zum Bund der Kommunisten umbenannt und deren Programm sie dann abgeändert haben und mit dem sie dann sozusagen die Internationalisierung der Arbeiterbewegung gestartet haben, was dann später 1864 in der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation gemündet ist, also in der sogenannten Ersten Internationalen. Das sind also, natürlich sind die Begebenheiten auch damals andere gewesen, aber man darf, wie oft schon wiederholt, nicht in den Zynismus verfallen, aufgrund des Machtkampfes mit dem Kapital, dem die Arbeiterbewegung ja ein Stück weit unterlegen ist. Aber wenn man sich besinnt auf seine Klasse und die Klasse von der Klasse an sich zur Klasse für sich sozusagen gelangen möchte, dann ist halt diese Organisationsarbeit ein grundlegendes der Arbeiterbewegung und der sozialistischen Bewegung. Und diese zwei Beispiele wollte ich nur noch kurz angeführt haben.
Das ist eine wichtige Erkenntnis.
Sehr gut. Dann sind wir auch durch mit den Hörerfragen. Wenn sonst keine Anmerkungen sind von Özgün, BAFTA oder Joao, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis auf Weiteres, bis in die nächste Folge. Ganz herzlichen Dank erstmal an unsere Gäste, Bafta und Joao, ja, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, genau.
Sehr, sehr gerne. Und Özgün, wir hören uns bei der nächsten Folge, beziehungsweise hören wir uns bei der nächsten oder übernächsten Folge. Ich bin bei einer Folge nicht dabei. Das habt ihr in der letzten Kran-Folge gehört. Und dann bedanke ich mich bei den lieben Hörerinnen und Hörern auch für die Fragen und Anregungen und Bewertungen, die ihr uns immer schickt. Und wie Özgün in der letzten Folge schon gesagt hat, könnt ihr uns auch jetzt, das haben wir auf Twitter bereitgestellt, auch auf den anderen Plattformen, könnt ihr uns jetzt, wenn ihr mögt, auch finanziell unterstützen mit einmaligen Beiträgen. Und damit verabschieden wir uns bei Keine Meinung. Tschüss, Joao, Bafta und Özgün.
Ciao, auf Wiedersehen.